Meine Lieben, heute Abend bekennen wir den Wert des Lebens Jesu auf Erden. Wir glauben an ihn, der von der Jungfrau Maria geboren wurde. Wir glauben, dass sein Leben auf Erden eine große Bedeutung hat für die ganze Welt. Ihr habt allen schon viel über sein Leben gehört. Die meisten von uns haben die Geschichten über Jesus schon aus der Kinderbibel vorgelesen bekommen. Und ze worden auch in der Schule erzählt. Tolle Geschichten. Von Wunden und Heilungen. Ich muss sagen, als Kind konnte ich mir lange die schönen Bilder dazu anschauen, die in der Schule an der Wand hingen. All diese Menschen, die mit ein paar Brötchen gespeist werden. Ein paar. Zwei Fische. Toll. Und die kleine Tochter des Jairus hat mir immer bewegt. Die kleine Tochter, weißt du noch? Die wieder lebendig wird. Ein Leben lang erinnert man sich an die Geschichten, die einem als Kind erzählt wurden. Über all das, was Jesus auf der Erde getan hat. Aber, wenn wir dann am Sonntag in der Kirche das Glaubensbekenntnis sprechen, dann hören wir wenig davon. Nur vier Worte über sein Leben auf Erden. Übrigens ein Zeitraum von mehr als 30 Jahren. Nur vier Worte. Er litt, wurde gekreuzigt, starb und wurde begraben. Ein Lebensbericht konnte nicht kürzer sein. Und eigentlich gibt es nur zwei Worte für das Leben zwischen Geburt und Tod. Gelitten und gekreuzigt. Man könnte sich sogar mit nur einem Wort begnügen. Denn zum Leiden gehört das Kreuz. Ein Wort für ein ganzes Leben. Er hat gelitten. Ist das eigentlich nicht ein bisschen wenig im Vergleich zu den langen Evangelium, die so viel van al den Wunden Jesu erzählen? Beschränkt er zich niet veel zozeer auf die Schattenseiten, ohne auch die Sonnenseite zu erwähnen? Wo sind al die spannende Geschichten aus meiner Kinderbibel? Is het niet schade, dass darüber in Bekenntnis nichts gesagt wird? Es gibt Christen, die diese Betonung des Leidens völlig falsch finden. Immerhin hat Jesus doch Heilung gebracht und Angst weggenommen. Dann sollten wir nicht nur das Leiden predigen, dann sollten wir Heilungsgottesdiensten abhalten. Und hat Jesus die soziale Ordnung nicht umgekehrt? Hat er nicht Armen und Zöllner gewählt? Dann sollten wir uns doch daar niet mee begnügen, über die Bezahlung für die Sünden durch sein Leiden zu predigen. Dan müssen wir uns viel mehr die soziale Erneuerung kümmern. Dan müssen wir eigentlich bei der Fürsorge für die Unterdrückten und dem Vorgehen gegen Unterdrücker eine Vorreiterrolle als Kirche spielen. Wieder andere sagen, Jesus hat Wohlstand und Reichtum gebracht. Ihre Botschaft lautet, der christliche Glaube macht wohlhabend. Habt ihr schon vom Prosperity Gospel, vom Wohlstandsevangelium gehört? Ja? Is vor allem in Afrika sehr beliebt. Und in Europa gibt's auch Leute, deren Lieblingsbibeltext ist, alles ist möglich für den, der glaubt. Es gibt in Holland jetzt diese Mission, wie heißt es auch wieder, von Tom van der Wal, der hat immer wieder diesen Text, alles ist möglich. Reichtum, schöne Auto, schönes Leben, Glück. Dennoch, wenn wir die 12 Artikel lesen, finden wir nichts über Heilung, Revolution und Wohlstand. Wo bleibt das alles, wenn wir uns auf das Leiden Jesu konzentrieren? Wären wir dir dann nicht völlig weltfremd? Eigentlich kann ich diese Kritik gut verstehen. Sie scheint doch evident. ist aber nicht gerechtfertigt. Wenn man das ganze Leben Jesu zusammenfassen will, dann ist das Wort Leiden das richtige Stichwort. Hören wir nur, wie Paulus in Philipper 2 das Kommen Jesu auf die Erde warmherzig zusammenfasst. Tatsächlich unter dem Stichwort Leiden. Was sagt er in Philipper 2? Die Verse 7 und 8. Er schreibt, Christus Jesus nahm die Gestalt eines Knechts an und wurde in allem den Menschen gleich. In jeder Hinsicht war er wie ein Mensch. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Verbrechertod am Kreuz. Gottes Sohn hat sich erniedrigt. Schon durch seine Menschwerdung. Und dann immer tiefer, tiefer, tiefer bis zum Kreuz. Das war sein Lebensweg. Mit einem Wort, ein Todesweg. Gut, mag anders sein, als wir es uns wünschen würden. War sicher anders, als das Volk und auch die Jünger Jesu es wollten. Doch das ist sein Weg. Denken wir an Jesus irdisches Leben zurück. Unsere tiefste Bekenntnis zal te lauten, er had gelitten. Lasst ons daarin verweilen. Zur Besinnung und zum Staunen. Denn wie kan dat zijn? Bei so vielen spannenden Geschichten von Wundern und Heilungen, was bedeuten die dann? Hören wir miteinander in den Evangelien auf die Erniedrigung Jesu als Zusammenfassung aller Wunder und Leiden, die sein Leben enthielt. Thema, die Erniedrigung von Gottes Sohn auf Erden. Drei Punkte, sein Leben, Gottes Wille, unser Kompass. Zuerst sein Leben. Klar, das Leben Jesu erregte zuerst Aufmerksamkeit durch viele Heilungen. Alle, die zu ihm kamen, heilte er. Auch Setzige wurden gereinigt, sogar Toten wurden auferweckt. Scharen von Menschen strömten von nah und fern herbei. Was für Heilkräfte hat er? Das sieht nicht wie Leiden aus. Aber schau mal. Wenn man die Evangelien ein bisschen aufmerksamer liest, dann gab es von Anfang an Demütigungen und Leiden. Gut, zunächst für alle noch nicht so sichtbar, doch schon als Baby, er musste mit auf die Flucht nach Ägypten. Und bei der Rückkehr flohen seine Eltern nach Nazareth, weil in Jerusalem war es zu gefährlich. Dort herrschte ein Verwandter des Herodes, der Jesus töten wollte. Später wurde dieses Leiden schon etwas sichtbarer. Er hat nicht lange geheilt, oder eine Verleumdungskampagne beginnt. Von Jerusalem heraus. Er würde den Sabbat nicht einhalten. Würde sich vom Teufel beeinflussen lassen, von Beelzebul. Und nach einiger Zeit muss er mit seinen Jüngern tatsächlich hinausgehen. Zuerst auf den bekannten Berg und später in Grenzgebieten, wirklich Grenzgebieten waren das, wie die Decapolis und Tyrus und Sidon. Jetzt will ein anderer Herodes ihn töten. Und auch die jüdischen Leiter schmieden Pläne, ihn zu beseitigen. Jesus, gefragter Heiler, aber gleichzeitig bedroht und verfolgt. Und das Schlimmste ist, die Leute wollen nicht wirklich auf ihn hören. Muss man bedenken, hè? Auch wenn wir evangelisieren, wollen Leute hören, was Jesus sagt. Oder wollen ze etwas anders? Demütigend eigentlich, hè? Demütigend für ihn, dass sie zwar geheilt werden wollten, aber seine Predigt oft ignorierten. Also die Verhaftung und der Prozess, die kommen keineswegs auf heiterem Himmel. Sie sind der Höhepunkt eines Leidensweges, der schon in Bethlehem begonnen hat. Der Gottes- und der Menschensohn erniedrigte sich immer mehr. Und er ließ es auch zu. Der Gottessohn ließ es zu, dass man ihn verstieß. Ließ es zu, dass man ihn verleumdete. Ließ es zu, dass man über ihn lügte. Ließ es zu, dass die Feinde ihre Pläne schmiedeten. Und schließlich ließ er sich, jawohl, ließ er sich verhaften und kreuzigen. Das ist das Leben Jesu, in einem Wort, Erniedrigung. Aber sagst du, gab es da nicht auch die Wunder? Und nicht auch Heilungen? Ist zum Beispiel dieser Aussätzige nicht überglücklich, gereinigt zu werden? Und freut sich nicht dieser römische Hauptmann, wenn sein Diener wieder gesund wird? Wenn Jesus für seine großen Taten gefeiert wird, das ist doch keine Erniedrigung. Na klar, diese Wunder sind großartig, sind Werke Gottes in Israel. Aber warum? Warum tut Jesus diese Heilungen und Wunder? Lest einfach mal den Evangelium. Jesus hat es oft genug gesagt, warum er die Wunder getan hat. Sie waren Zeichen. Wunder waren Zeichen. Anweisungen für die Menschen. Die Wunder zeigten, wer er war. Und schau mal, da steht er. Jesus mitten unter den Israeliten und er zeigt seine göttliche Macht. Er gebietet über Wind und Wasser, herrscht über alle Krankheiten und über den Tod. Israeliten, seht ihr, wer da in euer Mitte steht? Erkennt ihr nicht den Sohn Gottes? Erkennt ihr nicht die Mächte des Himmels? Nein, das Volk hat ihn nicht erkannt. Wollte es nicht erkennen. Für sie blieb Jesus nur der Sohn von Josef und Maria. Jawohl, sie wollten geheilt werden. Bitte, bitte, bitte. Aber sie weigerten sich, den anzuerkennen, der vor ihnen stand. Ist das eigentlich nicht eine sehr tiefe Erniedrigung? Und diese Erniedrigung hat Jesus ertragen. Er heilte, weil er nicht respektiert wurde. Er half, während er nicht geachtet wurde. Jesus wollte nicht per se beliebt sein. Er wollte Gottes Sohn zijn, der Christus. Aber Gottes Sohn wird verachtet und mit einer schnell abkühlende Popularität abgespeist. Höre mal, was Jesus selbst in Johannes 5, ab Vers 36 sagt. Zitat: Was ich tue, zeugt von mir, dass mich der Vater gesandt hat. Aber dem, den er gesandt hat, schenkt ihr keinen Glauben. Das klingt ein bisschen wie ein Schluchzer, oder? Ist es auch. Jesus litt unter dem Missverständnis seiner Größe. Und als er sich schließlich Jeruzalem nähert, um dort zu sterben, was lesen wir in Lukas 19? Als er Jeruzalem vor zich sah, begann er über das Schicksal der Stadt zu weinen, weil sie die Zeit der Barmherzigkeit Gottes nicht erkannt hatte. Die Zeit einfach nicht erkannt hatte, an dem Gott sie zu Hilfe gekommen war. Das ist was, es ist ein Weltnot. Kolossale problemen. En dan komt die Erlösung. En man erkennt sie nicht. Al diese Heilungen und Wunder, sie waren Zeichen. Sie sollten die Menschen dazu bringen, zu erkennen: Jesus, er ist der Christus. Ja, und auch Petrus hat es so gesagt. Letzten Sonntag, was war es? Pinkster. Was hat er gesagt am Pinkster? Jesus aus Nazareth ist von Gott mitten unter euch gesandt worden, was durch machtvolle Taten und Wunder und Zeichen bewiesen wird, die Gott durch sein Wirken unter euch vollbracht hat. Und das wisst ihr ja selbst. Das ist interessant, hè? Zo sagt ihr das. Das wisst ihr ja selbst. Also, haben die Wunder von Jesus nichts mit unserem Glauben zu tun? Auf jeden Fall. In ihm sehen wir, wozu Jesus Christus fähig ist und was er vorhat. Er kann und will uns heilen. Er kan und will uns von den Toten auferwecken. So dürfen wir uns zu ihm bekennen. Aber bitte, 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 bedenkt, dass alle diese Wunder uns zuallererst zu ihm bringen wollen. Während Jesu Leben auf der Erde wurden viele Menschen geheilt. Aber, muss man bedenken, was passierte danach? Danach sind ze auch alle wieder gestorben. Ihre Heilung war noch nicht die endgültige. Sie war eine Unterstützung für ihren Glauben. Sie durften wissen, wozu dieser Jesus fähig ist und wie er deze große Heiler ist. Und mit dieser Gewissheit konnten sie sich auch dem Leiden und Sterben hingeben. Dieser Heiland würde in seinem Himmelreich auf sie warten. Halleluja. In diesem Himmelreich ist er der König. Das hat er sich durch Leiden erworben. Denn unser Heiler ist in erster Linie das Lamm, das überwunden hat. Das war sein Leben. Und das bekennen wir. Er hat gelitten. Das hat er gewollt. Um mich für immer und ewig zu heilen. Und so hat er zelfs auch einmal ausgedrückt. Markus 10. Ich bin nicht gekommen, um mich dienen zu lassen. Im Gegenteil. Um zu dienen und mein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Die Erniedrigung Jesu war sein Leben. Und waarom? Waarom? Weil es Gottes Wille war. Pas auf. Während Jesu Leben auf Erden hat Gott der Vater ihm mehr als einmal Anweisungen gegeben. Zum Beispiel direkt am Anfang. Schau mal. Auf einmal sind Engel da. Engel. Engel sagen Jozef in Traum. Alessandro hat es letzten zondagavond nog erwähnt. Jozef hört in Traum, Jesus soll nach Ägypten gehen. Und später, er soll nach Nazareth gehen. Und nog einmal später, daar komt een Engel in der Wüste, om Jesus bij dem Hunger beizustehen. Dem Hunger, den er bij de Versuchung door Satan leidet. Aber Achtung, Achtung. Nie sieht man Engel kommen, um Jesus das Leid zu nehmen oder seine Erniedrigung zu linden. Hätten sie tun können, oder? Jesus selbst sagt bei der Verhaftung, meinst du nicht, ich muss nur meinen Vater zu Hilfe rufen und er würde mich sogleich mehr als 12 Legionen von Engeln schicken? Aber das ist nie geschehen. Jesus had niet daarom gebeten. Und de Vater had die Legionen niet geschickt. De Vater wollte die Erniedrigung seines Sohnes. Kurz nach der ersten Ankündigung des Leidens folgt die Verherrlichung auf dem Berg. Und dann strahlt Jesus. Wir haben jetzt wieder die Sonne. Er strahlt wie die Sonne. Und Mose und Elia stehen bei ihm. Aber, worüber redeten sie? Was war das Thema? Über Heilungen? Oder Revolutionen? Oder Wohlstand, den Jesus bringen sollte? Nein, sie reden über das Leiden, das ihn in Jerusalem bevorstand. Gott schickt Boten, um seinen Sohn zu ermutigen. Den Weg der Erniedrigung weiterzugehen, auch wenn seine eigenen Jünger nichts davon wissen wollen. Und im Garten Gethsemane, als es für ihn fast zu viel wird und er bietet, Vater, wenn du willst, nimm diesen Becher des Leidens doch weg, damit ich ihn nicht trinken muss, dann gibt es keine himmlische Intervention. Jesus muss den schrecklichen Weg weitergehen. Und darum schreit er am Kreuz schließlich voller Schmerz. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die Erniedrigung unseres Herrn war sein Leben und auch Gottes Wille. Aber es ist manchmal nicht der Wille der heutigen Christenheit. Nein, wie man sagt, das Leiden, lieber Jan, ja, das war nur einseitig. Eigentlich ein, ja, man hat das nicht gesagt vor ein paar Wochen, ein unglückliches Schicksal. Schau mal, wie oft werden gute Menschen, die die Welt verbessern wollen, geopfert. Ist das nicht genau unsere Aufgabe als Christen, das positive Werk Jesu fortzusetzen, Menschen von Krankheit erlösen, Armut beseitigen und Wohlstand bringen? Ist das nicht das echt Messianische? Warum sollten Leiden und Erniedrigung Schlüsselworte sein in unserem Bekenntnis? Wissen Sie, eigentlich ist diese Frage so alt wie Petrus. Schon bei der ersten Ankündigung des Leidens rief er, Gott bewahre dich davor, hè? Das darf auf keines Fall passieren. Keines Fall. Petrus musste lernen, was er später am Pfingsttag predigen durfte. Dieser Jesus ist nach Gottes Plan und Vorhersehung ausgeliefert worden. Und ein paar Tage später sagte er zu den Menschen in Jerusalem, Gott hat erfüllt, was er durch alle Propheten angekündigt hat, dass sein Messias leiden und sterben muss. Kein anderer als Gottes Sohn. Denk nur an all seine Heilungen und Wunder. Kein ander als Gottes Sohn sollte sich im Leiden und Sterben erniedrigen. So war es seit Jahrhunderten angekündigt worden. So war Gottes Wille. Jetzt kommt natürlich die Frage, ist das nicht viel weniger, als wir eigentlich gern möchten? Warum gerade diese Erniedrigung? Sie macht uns doch nicht besser, nicht reicher, nicht glücklicher. Wie oft habe ich Menschen erlebt, die er anfänglich gar interessiert waren. Wir hatten ein Projekt und sie haben gesagt, ah toll, Jesus. Und ja, weißt du, ich habe immer diese psychischen Probleme, habe ich von Jungs auf gehabt. Und dann ist das für mich wieder eine Heilung. Ja, dann bin ich auch wirklich hochmotiviert. Für diesen Jesus. Aber Erniedrigung, wie kann das einen Menschen anziehen? Als Mensch möchtest du doch lieber was anderes. Ja, waarom eigenlijk enttäuscht das Evangelium von Leiden so viel Menschen? Weil wir uns selbst nicht sehr gut kennen. Unsere Diagnose stimmt nicht. Und meistens dann auch nicht die Therapie, oder? Wir denken, wir wissen ganz genau, was uns fehlt. Gesundheit, Freiheit, Wohlstand. Und leider fehlt uns das auch. So muss man ganz ehrlich sein, das fehlt dann. Aber es gibt noch was Wichtigeres. Etwas, das wir nicht sehr gut sehen und eigentlich auch nicht sehr gut sehen wollen. Lesen wir noch einmal, was der Katechismus dazu sagt. Erste Antwort 37. Jesus Christus hat an Leib und Seele und so weiter den Zorn Gottes über die Sünde getragen. Mit seinem Leiden als dem einmaligen Sühnopfer hat er unseren Leib und unsere Seele vom ewigen Gericht erlöst. Und uns Gottes Gnade, Gerechtigkeit und ewiges Leben erworben. Das sind aber Themen, die wir gerne vergessen. Erstens, Gottes ewiges Gericht über unseren Mangel an Ehrfurcht, Glauben und Gehorsam gegenüber unserem Schöpfer. Zweitens, dass der Mensch nicht nur ein Körper hat, der geheilt werden muss, sondern auch eine Seele. Wie steht het daar in antwoord 37? Er had onze lijf en onze zelen erlöst. We hebben een zelen die auf ewig verloren gehen kan. En dat zijn realiteiten die we in de Bibel te zien hebben. Und das muss die Kirche auch heute verkündigen. Zuallererst müssen wir den Menschen predigen, dass sie verlorene Sünder sind und eine Seele zu verlieren haben. Wenn wir das nicht wissen, oder wenn es einfach nicht mehr zu uns durchdringt, dann werden wir nie bereit sein, das Leiden Jesu als das Wichtigste für uns anzunehmen. Und der Heidelberger kommt in diesen Antworten immer wieder darauf zurück. Antwort 38. Um uns von Gottes strengem Urteil, das über uns ergehen sollte, zu befreien. Antwort 39. Auf mir liegt ein Fluch, den er durch seinen Kreuzestod auf sich genommen hat. Antwort 40. Nicht anders als durch den Tod des Sohnes Gottes konnte für unsere Sünde bezahlt werden. Und Antwort 43. Unser alter Mensch muss mit ihm gekreuzigt, getötet und begraben werden. Meine Lieben, um über das Kreuz und den Tod Jesu staunen zu können, müssen wir zuerst uns selbst kennenlernen. Wie hat Johann Calvin da immer nicht wieder den Finger beigelegt? Gotteskennis und Selbstkennis, die beide gehören zusammen. Nicht so wie wir glauben, dass wir sind. Nicht so wie die Leute denken, dass wir sind. Sondern so wie Gott uns sieht. Unser Heiliger, allmächtiger Schöpfer. Er ruft uns immer wieder zu, wie einmal Adam: Mensch, wo bist du? Aber wie still bleibt es dann? Mensch, wo bist du? Und damit widersetzen wir uns Gott und betrüben ihn. Wir rufen seinen Zorn auf uns herab, wirklich. Und was ist nun Gottes Willen? Mit uns Schluss machen? Ist das alles eine bedrohliche Verkündigung heute Abend? Ist es sich an uns zu rächen für unsere Stolz? Nein, dies ist Gottes Wille, dass sein eigener Sohn leidet und für uns stirbt. Wir hören vom Gericht, aber wir dürfen es am Kreuz hören. Wir schämen uns, aber das passiert durch das Sterben Jesu. Wir lernen über uns selbst zu weinen, aber können es im Garten tun. In dem Garten, in dem Jesus für uns begraben wurde. Möge in der Todesstille seiner Erniedrigung unser Herz zerbrechen. Ich habe das auch gebeten, dat ik die Predigt hier vorbereitet habe. Möge ons Herz wirklich zerbrechen darunter. Möge Gottes uns schenken, bewegt zu bekennen, was Gottes Wille in Leiden Jesu bedeutet für uns. Damit wir auch wirklich getroost mit Antwort 44 sagen. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe gedacht, die letzte Wochen, diese Antwort 44, hè, die Leute in der Zeit der Reformation, mit so viel Angst, so viel Bedrohliches, auch in einer Kirche, auch in einer Predigt damals, in all die Vorstellungen in die Kirche vom Leiden Jesu. Als sie das gelesen haben in Heidelberger Katechismus. Antwort 44, darum darf ich in meinen schwersten Anfechtungen gewiss sein und reichen Trost darauf schöpfen, dass mein, oh ich liebe das persönliche Mein, dass mein Herr Jesus Christus mich von der Angst und Pein der Hölle erlöst hat, weil er auch an seiner Seele unaussprechliche Angst, Schmerzen und Schrecken am Kreuz und schon zuvor erlitten hat. Daar hebben we eens. Zo treustend. Wirklich, ik vind dat treustend. Doe niet. Zo treustend en bevrijend is Gottes Wille. Want mijn Liebe, deze Wille zal onze kompas zijn. Jo, we bevinden ons na Pinksten. Vielleicht hast du schon gedacht, oh Jan, we hebben toch Pinksten gefeiert en jetzt mit dem Katechismus sind wir wieder zurück. Bij Karfreitag. Kein Problem. Wir befinden uns nach Pinksten. Und ich lese dann immer wieder gerne in der Apostelgeschichte. Die is zo ermutigend. Mijn collega zal es beamen. Thank God for the book of Acts. Zag Jon Stott aan aanvang zijn bibelerklering van die apostelgeschichte. Thank God for the book of Acts. Ik dank God ook voor dit boek, ja. En wanneer du die apostelgeschichte liest, dan ziest du dat ook van den apostelen wonder en heilungen volbracht werden. En een echo daarvan vinden we nog in den brief. Ja, ook christen durften wonder volbrengen. Vor allem, glaube ich, vor allem in missionssituationen. Wo wir es wirklich auch brauchen manchmal. Ich denke an die Papuas, wo heute auch wieder Schreckliches, vielleicht hast du in den Nachrichten gehört, Schreckliches passiert ist, die keine Ahnung gehabt haben vom Evangelium. Dass Gott dann ein Zeichen schenkt, um es zu bestätigen. Aber interessant, die Apostel haben den Gemeinden nie das Beispiel der Wunder Jesu vor Augen geführt. Wenn sie das Leben Jesu als Beispiel anführen, geht es immer um die Erniedrigung. Immer wieder um sein Leiden. Das ist es, was für uns prägend ist. So schreibt Petrus zum Beispiel an die Sklaven, wie sie sich als Christen verhalten sollen. 1. Petrus, Kapitel 2. Hör mal. Das ist eure Berufung. Auch Christus hat euretwille gelitten und euch damit ein Beispiel gegeben. Folgt also den Fußstapfen dessen, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand, der, als er geschmäht wurde, die Schmähung nicht erwiderte, nicht drohte, als er litt, es aber dem überlassen hat, der gerecht rietet. Er hat unsere Sünden an seinem Leib ans Kreuz getragen, damit wir tot für die Sünde gerecht leben. Durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. Einst seid ihr wie Schafe umhergeirrt, jetzt seid ihr zu ihm zurückgekehrt, der Hirte ist, zu ihm, der eure Seelen bewahrt. Ich kann das jede Woche wieder auf neu lesen und wieder berührt sein. Jesus selbst hat es schon gesagt, bedenkt was ich gesagt habe, ein Sklave ist nicht mehr als sein Herr. Haben sie mich verfolgt? So werden sie auch euch verfolgen. Das alles werden sie auch um meinetwille euch antun. Denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Also, in der Nachfolge Jesu wird uns Leben nicht zu einem Sühneopfer, sondern zu einem Dankopfer. So heißt es in Antwort 43, dass wir uns Christus zu einem lebendigen Dankopfer hingeben. Und so ist seine Erniedrigung unser Kompass. Sie weist uns nicht den Weg des Triumphes und des Wohlstandes und des Sieges über allerlei Unfreiheit und Krankheit hier auf Erden. Sie zeigt uns einen Weg der Demut, des Glaubens, des Dankopfers. Und ja, muss man ehrlich sagen, bei so einem Dankopfer verpufft manchmal viel von meinem eigenen Leben. Aber es steigt als süßer Geruch, sagt Calvin, als süßer Geruch für meinen Meister auf, der mir im Leiden vorausgegangen ist. Er wurde von einer Welt gedemütigt, die nichts vom himmlischen Vater, vom Schöpfer und vom Richter wissen will. Aber weißt du, ein Kompass, höre gut, ein Kompass ist mehr als nur ein Schicksal. Ein Kompass zeigt auch in die Ferne, zeigt in eine bestimmte Richtung. Jesu Leiden weist in die Richtung seiner Herrlichkeit, Glory. Er hat das Opfer des Leidens, des Todes und des Grabes vollbracht, um allen, die an ihn glauben, Leben zu schenken. Echtes, ewiges, glückliches Leben mit ihm. Was dieses Leben wert sein wird?
Und das zeigen uns schon jetzt seine Wunder und Heilungen.
Oh, und jetzt dürfen wir die schönen Geschichten aus der Kinderbibel wiederhören. All die Menschen mit ein paar Brötchen gespeist. Und die Tochter des Jairus, wieder ein lebendiges Mädel. Was für ein Anblick. Das ist Jesus' Macht. So sieht das aus. Glückliches, ewiges Leben. Und Antwort 42 erzählt es schon. Unser Sterben wird nur ein Absterben der Sünde und ein Eingang zum ewigen Leben. Und schau mal, das riechen wir schon. Wenn Jesus durch Galiläa reist, Krankheiten heilt, Tote auferweckt, Brote vermehrt, Trauernde tröstet. Sein Leiden war nicht umsonst. Seine Erniedrigung bringt das alles für immer zurück. Das, meine Lieben, soll unser Kompass sein, der uns jetzt so Mut macht. Ja, das gibt Mut. Das glaube ich wirklich. Das gibt Mut. Wenn du herausgefordert wirst, zu zeigen, wie dein Glaube dich besser und glücklicher macht. Leiden als Christ gibt Aussicht auf die Herrlichkeit des Lammes. Und dank seines Leidens halten wir es auch aus. Die Zeichen, die Jesus staat, machen Mut. Und die schöne Bilder aus der Kinderbibel? Eines Tages werden sie Wirklichkeit. Halleluja. Amen.